Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Ich bin extrem unausgeschlafen.
Wirklich?
Ohne Grund.
Du siehst aber relativ ausgeschlafen aus.
Ja, also das Problem ist, ich bin gerade in diesem Punkt, wo es gekippt ist.
Oh, wo
ich
so drüber bist ein bisschen.
Komplett Energieschub. Ich bin völlig wild. Auch völlig ohne Grund unausgeschlafen. Ich konnte einfach nicht einschlafen.
War es zu heiß bei euch in der Dachgeschosswohnung?
Nee, es war alles wie immer einfach. Also ganz normal vorm Bett gehen, meine 4 Gute-Nacht-Red Bull getrunken.
Ja, dann Zukunftsängste angefangen, drüber nachzudenken.
Genau. Zum Einschlafen schön alle Zukunftsängste aufgezählt, dann irgendwie Nachrichten auf Volllautstärke, dazu meine Heavy-Metal-Musik und dann ganz gemütlich in mein Flutlicht gelegt und aus irgendeinem Grund konnte ich nicht einschlafen, ja. Aber keine Ahnung, woran es lag. Aber ich bin extrem, du merkst es, ich bin hibbelig.
Ja, es gibt so einen Punkt, wenn man nicht gepennt hat, wo man den Verrücktheits das Verrücktheitsspektrum betritt.
Ja, genau. Und da bin ich. Ich habe jetzt eine sehr gute Stunde. Ich habe richtig Bock. Mhm. Und danach falle ich, glaube ich, auf Sofa und schlafe ein.
Du hast nicht gekokst oder sowas?
Nein. Ich war kurz davor diese Woche. Ich war in Berlin.
Ah, okay.
Ich habe Freunde besucht. Ich habe auch 3 Ja- oder Nein-Fragen dabei.
Du hast 3 Ja- oder Nein-Fragen
dabei? Ja, ich bin richtig.
Hast
richtig
du dir die überlegt, während du nicht schlafen konntest?
Nee, das ist das Schlimme. Wenn ich wüsste, okay, ich liege jetzt 4 Stunden wach im Bett, dann würde ich nicht im Bett liegen, dann würde ich aufstehen und Sachen machen.
Das wäre so geil, ne? Wenn man wüsste, so, ja, ich kann nicht einschlafen, genau 3 Stunden kann ich jetzt nicht einschlafen.
Dann habe ich ja Zeit.
Dann kann ich jetzt was erledigen.
Richtiger Lifehack. Ich habe sogar mal gehört, dass das helfen soll, dass wenn man merkt, man kann nicht schlafen, man einfach aufgeben soll, dann steht man auf und macht noch was. Und dann kann man besser schlafen.
Das nehme ich mir jedes Mal vor. Ne? Also bei mir ist ja auch so, dass ich, wenn ich am nächsten Tag irgendwie eine Reise habe oder wenn wir einen Auftritt haben oder wenn ich einfach nur zum Kaffee verabredet bin, dann bin ich so aufgeregt, dass ich nicht schlafen kann. Das passiert öfter. Und jedes Mal, wenn ich ins Bett gehe, nehme ich mir vor, so, wenn du heute merkst, kannst nicht einschlafen, dann stehst du auf und gehst nochmal so eine schöne Runde um den Block.
Genau, spazieren oder irgendwas machen.
Und dann legst du dich hin und dann schläfst du wie ein Big Nope. Man liegt im Bett. Augen weit aufgerissen. Man spürt, wie die immer roter und ädriger werden so und pennt einfach nicht ein und ärgert sich dann über sich selber, dass man nicht einpennen kann.
Ja, aber du wirkst sehr ausgeschlafen.
Ich bin lächerlich ausgeschlafen.
Du hast Rollen meinen Schlaf geraubt.
Das wäre so geil, wie man so Datenvolumen teilen kann.
Ja, Schlaf
teilen könnte.
Oh, das klingt wie eine Black Mirror-Folge. Nur noch die Reichen können sich Schlaf leisten.
Oh, nicht schlecht.
Ja, oder gibt's sehr schlecht.
Film, es gibt, glaube ich, einen Film mit Justin Timberlake, ein guter Pitch ist direkt. Wobei, stimmt nicht. Da gab es letztens schon, gab es auch so einen Film, wo so ein Kriegsveteran gespielt hat. Den fand ich auch super. Auf jeden Fall gibt es so einen Film von um die 2010er Jahre rum.
In Time.
In Time heißt er, ne? Und da können sich nur noch die Reichen Zeit leisten.
Ja, ich glaube, das ist aber auch, also bei so Science-Fiction-Meetings gibt es dann so eine Tafel und es gibt 3 Räder, auf denen stehen unterschiedliche Dinge. Und dann wird das erste Rad gedreht und da steht die Reichen. Und dann können sich nur noch, und dann wird das letzte Rad gedreht, Schlaf leisten, Zeit leisten, Luft leisten. Dann hat man einen Science-Fiction-Film.
Wir hatten mal beim Neo-Magazin ein Spiel, wo so Wahlplakat-Slogans genauso mit so Rädern gedreht wurden.
Ja.
Wahlplakatomat hieß das. Weiß nicht, ob es das immer noch online gibt. Das haben wir gespielt mit Christian Lindner. Christian Lindner musste ich das Spiel vorher erklären. Er hat null Bock, mit mir zu reden. Und nach der Aufzeichnung bin ich dann aus dem Autorenraum runter in die Aufzeichnungshalle und wollte mich von Christian Lindner halt verabschieden. Und hatte aber einen schwarzen Hoodie an, die Kapuze auf. Und hatte die Kapuze, weil es im Autorenraum immer die Klimaanlage an war und es immer so gezogen hat.
Du sahst immer aus wie Mr. Robot.
Ich sah aber auch aus wie ein Attentäter, muss man sagen. Und ich bin auf Christian Lindner eben so angezogen, relativ strammen Schrittes zumarschiert und sein Leibwächter hat sich sprichwörtlich vor ihn geworfen. Und hat dann erst gecheckt, dass ich der Typ bin, der vorher das Spiel
auch ein guter Comedy-Character, der etwas zu engagierte Leibwächter. Der auch dauernd die Sachen aus der Hand schlägt, weil es kann ja sein, dass sie vergiftet wurden oder so.
Genau, alles weg ist. Sehr dicker Leibwächter.
Und sich häufig so vor dich schmeißt, egal was ist.
Was wieder gut ist, wenn du ein dicker Leibwächter bist, dann kannst du die Kugel besser abfangen.
Das stimmt. Du hattest aber also wirklich immer diesen Mr. Robot-Vibe. Hm. Ich erinnere mich noch.
Weil ich socially awkward auch bin.
Ja, und auch mit dem Hoodie, aber sowas aus, als wärst du Mr. Robot, aber du kannst nicht so gut hacken.
Nee, das ist eine ganz dafür andere, waren meine Augenringe krass.
Ganz andere Serie. Seine Hacker-Szenen sind da nicht so dieses, wo er dann irgendwie Sachen sagt, wir müssen SSIP hacken, um dann in den sondern du bist so, was ist, wenn das Passwort Passwort ist? Nope. Was ist, wenn das Passwort 1234 ist? Nope. Okay, ich habe getan, was ich konnte. Ich weiß nicht. Probiert. Ich habe alles probiert. Abspann.
Ja, genau. Credits. Ja, weiß auch nicht. Ich habe ausgeschlafen und gute Laune. was vielleicht damit zu tun hat, dass ich habe mich vorbereitet auf diese Folge.
Du hast dich vorbereitet?
Ich habe was mitgebracht, was nicht im Entferntesten, sondern eigentlich exakt mit dem Thema Film zu tun hat. Wir haben doch letztens mal drüber geredet, dass ich es lustig fand, jetzt wo der neue Film Top Gun rauskommt, dass gleichzeitig ein Film released wurde, was ich zufällig gesehen habe, der Top Gunner hieß.
Ja, so diese, wir haben die Rechte nicht bekommen oder wir wollen irgendwie Geld machen, indem Leute aus Versehen in einen falschen Film gehen.
Ja, und you are in for a treat, my friend. Ich habe mich in diese Szene, können wir später machen, ich habe mich ein bisschen in die Filme, die es so schon gibt, Szene begeben.
Ah,
und
alles
zwar
klar.
Tief. Wirklich tief.
Statt Toy Story dann
What up?
Okay, alles klar. Wir werden dieses Fass gleich öffnen.
Ja.
Ja, dann haben wir aber einiges abzuarbeiten.
Was hast du in Berlin gemacht?
Ja, ich war ich habe Freunde besucht und wir waren in einer Karaoke-Bar.
Oh Gott.
Und es war fantastisch. Es war eine sehr queer-freundliche Bar und ich dachte erst cool, dann, weil normalerweise ist in solchen Orten dann die Stimmung recht gut, weil es ein Safe Space ist, weil da halt dann wenig Leute rumlaufen, die irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt auch ein Vorurteil, aber in Clubs, die nicht so queer-freundlich sind, ist die Stimmung meistens ein bisschen angespannter, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, das ist, was damit zu tun hat, in so Karaoke-Bars, dass die Leute eh schon wissen, dass sie sich blamieren und dass selten da Leute hingehen, um sich zu profilieren.
Ja,
und ich glaube, in Clubs ist es genau andersrum.
Da gehen
selten Leute hin, um sich zu blamieren und eher, um sich zu profilieren.
Das dachte ich auch und ist aber nach hinten losgegangen. Also diese Queer-Freundlichkeit war nicht gut für die Karaoke-Bar, weil auch ein wahnsinniges Vorurteil, aber alle konnten fantastisch singen.
Nein.
Das waren halt alles so Mega-Performer. Ein wahnsinniges Vorurteil.
Aber was warst du zufällig auf dem Konzert?
Nee. Das kann sein, aber ich durfte irgendwann auch auf die Bühne, also ich glaube nicht. Ja, dieses Wahnsinnsvorurteil hat sich komplett bestätigt.
Ich war, glaube ich, in meinem Leben erst zweimal in der Karaoke-Bar und ich traue mich dann nicht zu singen.
Ja, ich habe einen sehr guten Trick. Man muss einfach das Lied sehr clever auswählen. Zum Beispiel habe ich folgendes Lied gewählt.
Banana.
Banana. Tequila.
Ah. Und das nur dann Tequila gesagt?
Ja, dreimal hintereinander Tequila gesagt.
Wie kam es an?
Gar nicht. Der erste war ein Lacher, aber es hat sich gezogen.
Aber hast du die XXL-Version mit dem ewig langen Gitarrensolo dann mit dem ganz langen Schlagzeug-Break genommen und so?
Nein, also ehrlich gesagt habe ich das nicht getan. Ich habe es mir nur vorgenommen und dann habe ich es nicht gemacht. Das ist eine der Storys, die man gerne erzählen würde, aber hier muss ich mal ganz ehrlich sein. Nein, ich hab in der Ecke gestanden und mir vorgestellt, wie lustig es wäre, wenn ich das machen würde.
Okay.
Und mich nicht getraut.
Aber war das so eine Karaoke-Bar, wo eher dann so Touris hingehen, sich komplett abschießen und dann ist es halt geil, wenn dann jemand Living on a Prayer singt? Und
das ja. Also es war keine Touris, die sich abschießen war. Also zumindest die Stimmung, die ich da wahrgenommen habe, war nicht so. Es war hier ist jemand, der 10 Jahre irgendwie in dem Haushalt, in dem er gelebt hat, nicht er selbst sein durfte und jetzt hier alles abreißt auf dieser Bühne.
Okay, geil.
So eine Karaoke-Bar war das. Das war richtig cool.
Musste man Nummern ziehen vorher?
Ja, genau. Also man musste seinen Song einreichen und dann hat der DJ nach irgendeinem System ausgewählt, wer nach vorne kommen darf.
Warst du auf der Bühne? Ich war nicht auf der Bühne. Was kam am besten an? Welcher Song?
Oh, es gab eine Reihe von Songs, die sehr gut angekommen sind. Es gab welche, wo ich dachte, oh, der wird abreißen. Und haben da nichts abgerissen. Es gab einen Shakira-Song zum Beispiel. So,
ich habe das Gefühl, ich bin Piqué und hab dich gerade betrogen.
Das ist wahrscheinlich der Grund. Aber ja, weil Shakira steht vor Piqué und sagt, wie heißt nochmal mein Song? Die sagt, und Piqué denkt sich, oh nee, nicht schon wieder.
Der kam gut an, okay.
Der kam nicht gut an.
Ach,
ich dachte, der wird abreißen, aber die meisten Leute kannten dann doch den Text nicht so richtig. Und es gab lange Instrumental-Passagen.
Mhm.
Und die Songs, die am besten funktioniert haben, waren die mit viel Gesang, die man mitgrölen kann.
Ja, gut, also
so
klassisch. Das ist einfach auch, was halt die besten Einlauf-Songs beim Darts
genau.
sind und so.
Genau.
Also dann sowas wirklich wie Living on a Prayer, ja. Don't Look Back in Anger.
Ja, genau, sowas. Genau die. Hast du einen Song, wo du wüsstest, den hau ich da auf der Bühne raus?
Ich denke lächerlich oft darüber nach. Zum einen, was mein Einlauflied beim Darts wäre, was wahrscheinlich dann auch gleichzeitig mein Ja, weiß ich nicht, mein Karaoke-Song. Aber ich denke wirklich sehr, sehr viel drüber nach. Und ich glaube, beim Darts wäre mein Einlauflied Here I Go Again von Whitesnake.
Oh, das ist ein gutes Einlauflied.
Das ist, glaube ich, mein Song. Und ich glaube, es wäre wirklich in der Karaoke-Bar, wäre es schon Living on a Prayer.
Ja,
also, weil ich kann halt gar nicht singen. Ja. Also so null. Ja. Und selbst wenn ich mir Mühe gebe, ist es schrecklich. Und das heißt, ich bräuchte in der Karaoke-Bar halt was, wo mich alle übertönen, ja, beim Singen, obwohl ich der Mikro bin.
Ja.
Wo es dann auch gar nicht mehr auffällt, wenn ich nur noch die Lippen bewege und gar nicht mehr mitsinge. Deswegen wäre es bei mir Living on a Prayer. Und bei dir?
Das kam also wirklich so, als hättest du dir mehrere Monate lang das intensiv.
Es reicht nicht.
Mit so Flipcharts und so Pro- und Kontralisten.
Der Grund ist, dass ich in Berlin, als ich noch gelebt habe, halt 90% meiner Freunde waren halt Musiker, Songwriter, Sängerinnen, Sänger, alle sehr, sehr gut.
Ja.
Und die sind häufig in Karaoke-Bars noch gegangen, allein um das Gefühl zu haben, dann alles zu ownen, weil die sind nämlich dann in so Touri Kneipen und Karaoke-Bars gegangen. Und eine Freundin von mir, Laila hieß die, war damals sehr erfolgreiche Songwriterin, hat auch einen Song geschrieben für den Eurovision Song Contest. Und die war unfassbare Sängerin aus Norwegen. Und da war ich halt einmal dabei, als die in so eine Karaoke-Bar ist. Und er ist so am Anfang. Und dann halt den Refrain von Bodyguard. Wie heißt der Song?
Heißt er nicht Bodyguard?
Nee,
das Musical heißt Bodyguard.
Oh Gott.
And I will always love you.
Und das hat die halt genäht.
Das ist, also ich weiß nicht, ob das, wenn wir was vorsingen.
Ja.
Ist das ein Spiel, dass man erraten muss, welcher Song es ist? Weil ich habe gerade den Menschen
aushalten.
Wirklich das den Joghurt und Glas aushalten, Tag und Christian singen. Du bist der einzige Mensch, den ich kennengelernt habe, der so schlecht singt wie ich.
Du singst nicht so schlecht?
Ich sing extrem schlecht.
Ja. Im Vergleich zu mir singst du extrem gut.
Ja, okay.
Oder gucken. Sind wir eine Band?
Oder die schlechteste Band der Welt.
Ja, das wäre auch lustig, wenn wir irgendwann mal wieder auf Tour gehen. Das ist kein Podcast-Auftritt. Es ist ein Konzert. Ja,
Leute, wir haben zu uns gefunden und wir möchten heute 90 Minuten lang über eine Person sprechen. Und die heißt Jesus Christus, unser Erlöser. Kann ich ein Amen hören? So den fucking Jesus aufquatschen.
Zaubershow.
Ja, warum nicht?
Aber ich immer noch nicht, was wäre dein Song?
Also Tequila.
Tequila
wäre mein Song.
Okay.
Einfach gut. Ich stell's mir, entweder ist es super lustig oder es nervt mega hart nach dem ersten Mal Tequila.
Exakt wie unser Podcast eigentlich.
Kann sehr gut sein. Naja, das war Berlin. Und
das war alles, was du in Berlin gemacht hast?
Ich bin Bahnfahren noch hin und zurück, dann kurz in Karaoke bauen, dann schnell wieder weg.
Warst nur eine Nacht dort?
Nur ein Abend. Nee, das stimmt. Ich war zwei oder drei Nächte da. Ist noch einiges passiert.
Dein Handy runtergefallen zum Beispiel.
Ja, aber das Highlight war schon die Karaoke-Bar.
Okay.
Und also in der Sekunde, in der ich in die Bahn gestiegen bin, hat neben mir ein kleines Kind auf den Stuhl gekotzt. In der Sekunde.
Aber hängt es zusammen?
Wahrscheinlich. Oh nein, nicht der. Und die Mutter hat etwas gemacht, was ich respektiere. Sie ist aufgestanden, hat das Kind genommen und ist gegangen. Und ich dachte, okay, die kümmert sich um irgendwas. Und
ist die Kotze noch da?
Also und sie ist einfach gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Und ich bin so eine Stunde mit Kotze gefahren, bis dann irgendein Bahnpersonal benachrichtigt hat. Und dann ist der Bahntyp gekommen und hat da Kaffee drauf geschüttet. Aber Kaffeepulver.
Aha.
Und ist dann auch wieder gegangen.
Und dann kam jemand mit so einem kleinen Wagen, hat das in eine Kanne gefüllt und dann als Kaffee von der Bahn verkauft.
Nee, das war's. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine offizielle Taktik ist.
Nee, ich glaube, Kaffeepulver hilft gegen gegen Geruch einfach.
Ja, dann riecht's halt.
Also, wenn auch irgendwo eine Katze hinpisst, was wahrscheinlich kurz nachdem du ausgestiegen bist, noch passiert ist, ist noch eine Katze gekommen, auf diesen Fleck noch draufgepisst. Da hilft auch Kaffeepulver tatsächlich.
Ah, okay. Wenn man nicht will, dass es nach Kotze riecht, sondern nach Kotze und Kaffee.
Dann
ist Kaffeepulver neuen
Espresso,
fantastisch.
Neue Espresso-Mischung.
Fantastisch.
Aber du, wieso bist du nicht aufgestanden und gegangen? War der Zug so voll?
Ja, und ich hatte mich schon so eingerichtet und das war irgendwie auch angenehm.
Alter, aber wenn es nach Kotze riecht, bin ich
dass
weg.
Dass neben mir niemand ist und es hat gar nicht so doll gestunken.
Nee,
das ging.
Also
Kotzgate war nicht so schlimm, wie man denkt.
Also ich bin auch so ein, sorry für alle Leute, die dieses eklig finden, ich bin auch so ein Mitkotzer. Also wenn das Kind neben mir anfängt zu kotzen,
dann kotze
ich
auch.
Ich bin so ein Domino-Kotzer.
Oh.
Ja.
Aber das klingt nach einem sehr interessanten Revival von Domino Day. Wenn du dann so ganz viele Mitkotzer in einer Reihe. Egal, wir brechen ab. Aber ich würde diesen ich würde diese Ekelvorstellung nutzen, um in Ja oder Nein zu sliden, weil ich habe Hygienefragen dabei, zwei
Hygienefragen.
Stück.
Hygienefragen? Okay. Ja. Kaffee auf Kotze, ja oder nein? dann
fangst du an zu klopfen. Und ich sage Ja oder Nein. Hm? Und ach so, da muss ich ja auch These sagen.
Du musst es sagen.
These 1. Ja. Beim Spülen den Spülschwamm benutzen oder eine Spülbürste benutzen?
Den Schwamm benutzen, den Geschirrspüler Schwamm. Benutzen.
Ja, das ist Wahl Nummer 1, aber hast du nicht irgendwie einen Spülschwamm oder eine
Spülbürste? Doch, wir haben einen Spülschwamm, aber der ist schon was älter. Mhm. Und ich rechne jede Sekunde eigentlich damit, dass der mich entweder anknurrt oder so selber anfängt zu spülen. Also wir haben einen Spülschwamm, wir haben immer diese gelben Schwämme mit dem schwarzen, rauen Ding oben. Mhm. Und das raue, schwarze Ding ist schon abgegangen inzwischen. Und es gibt wir haben eigentlich noch so eine neue Packung Schwämme, aber es gibt verschiedene Qualitäten von Schwämmen. Es gibt bei einem Supermarkt, ich weiß nie bei welchem, gibt's eben diese gelben mit dem schwarzen rauen, das sind die guten. Mhm. Und dann gibt's welche, die so ein blaues statt dem schwarzen oben haben. Und die sind scheiße. Mit denen verwischst du nur und machst nicht sauber. Und davon haben wir noch leider eine Packung. Und jetzt nehme ich immer den alten.
Aber auf Monat, wie so die letzte Rasierklinge.
Ja, genau.
Die man dann.
Letzte Bürstenkopf.
Meistens so ein Set an so 4 Rasierklingen, die man wechselt. Ja. Und dann wechselt man die erste nach einer Woche, die zweite nach 2 Wochen, die dritte nach 3 Wochen und die letzte hält dann 7 Jahre.
Also Rasierklingen ist was, wo ich wenig mitreden konnte, das Gesicht zumindest. Und, aber genau so ist es. Aber trotzdem, ich kenne glaube ich niemanden, der so eine Spülbürste
besitzt. Ich habe eine Spülbürste.
What?
Weil ich habe das Gefühl, es ist hygienischer.
Wahrscheinlich.
Und, das habe ich da mal recherchiert. Forscher, Doppelpunkt. Fast nirgends so optimale Bedingungen für Mikroben wie in Schwämmen.
Oh nein.
Es wurden mehrere Studien zu Küchenschwämmen durchgeführt. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil Krebsforschung zu anstrengend wurde. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und und als Faustregel kann man sagen, in 2 Kubikzentimetern Schwamm leben mehr Mikroben, als es jemals Menschen auf der Erde gegeben hat.
Aber das klingt auch so nach so einer Simpsons-Folge, wo Bart den Schwamm nimmt und dann springen wir in die Zivilisation von diesem Schwamm.
Das klingt eher nach einer Rick und Morty-Folge.
Das könnte auch eine Rick und Morty-Folge
sein. Und dann nutzen die nämlich auch einen kleineren Schwamm und dann springt man in diesen Schwamm.
Ja, aber das ist, und die ganze Zivilisation, die auf dem Schwamm lebt, ist sehr, sehr sauber.
Ja, oder wie wir hier gehört haben, sehr dreckig.
Ja, stimmt.
Aber, wie der Forscher erklärt, ist die überwiegende Menge der Mikroben in Schwämmen für den gesunden Menschen ungefährlich.
Aber die überwiegende Menge?
Ja, Moment mal.
Ja, okay.
Das ist wie, es macht 99% der Keime weg. Hm. Warum nicht 100?
Was ist mit diesem einen Superkeim?
Was ist Super-Keim? Dieser eine Superprozent? Das ist auch eine Black Mirror-Folge. In der Welt der Keime, wo macht jeder Saubermacherei nur die reichsten 1% überleben. Ja.
Und weiter?
Nee, das ist alles.
Also, und steht nicht da, also benutzen Sie bitte, so wie Tarkan Bakci, eine Spülbürste?
Bürsten sind also weniger, aber auch keimbelastet. Aber okay. Ja, also die Wissenschaft ist da bei dieser Ja- oder Nein-Frage auf meiner Seite.
Okay, dann musst du die Frage nochmal stellen.
Beim Spülen, Bürste oder Schwamm?
Schwamm.
Nee, Moment, das ist keine Ja- oder Nein-Frage. Beim Bürsten benutze ich lieber den Schwamm als eine Bürste.
Ja.
Nein.
Still, immer noch.
Ja gut, dann eine zweite Frage, die mich ein bisschen geschockt hat, ehrlich gesagt. These 2. Mhm. Beim Benutzen von öffentlichen Toiletten, bevor man sich auf das Klo setzt.
Kaffeepulver draufteilen oder nicht?
Die Klobrille mit Klopapier auslegen, ja oder nein?
Also, bei öffentlichen Toiletten wenn du pinkeln musst,
setzt du
dich ja nicht hin.
Wenn du dich hinsetzen musst.
Wenn du dich hinsetzen musst, ne?
Dann gibt's ja natürlich den Move, dass man sehr sorgfältig, das habe ich zumindest sehr lange gemacht, erstmal schön 4 lange Streifen Klopapier abzupft und sorgfältig auf diese Klobrille platziert, um sich dann eben nicht auf die Klobrille zu setzen, sondern auf das Klopapier.
Ich mach das nicht. Ich mach den Skispringer.
Der Skispringer. Einfach.
Also ich versuche die dadurch, das ist mein einziges Beinmuskeltraining, das ich habe, ist auf öffentliche Toilette zu gehen und versuche dann in der Hocke zu verharren, ohne die Klobrille zu berühren.
Ah, verrückt, okay.
Das mache ich.
Ich mache immer den...
Ich habe immer so einen kleinen Schwamm dabei, den wir auch zum Geschirrspülen benutzen und mache erstmal damit sauber.
Ich mache immer das provisorische Klokondom mit Klopapier. Klondom. Habe jetzt aber damit aufgehört, weil ich gelesen habe, es bringt nichts, die Brille mit Papier auszulegen, weil beim Spülen der Toilette verteilen sich Keime im ganzen Raum.
Oh Gott.
Und auch auf dem Toilettenpapier.
Ah, okay.
Dieses ist durch seine raue Oberfläche ein wahrer Keimmagnet. Mm. Das Papier ist also wahrscheinlich schon kontaminiert, bevor man auf Toilette geht. Das heißt, der Klodeckel ist im Zweifelsfall durch seine Oberflächenbeschaffenheit sauberer als das Klopapier.
Ach du Schande.
Ja.
Weil du benutzt das Klopapier ja dann auch noch für andere Dinge.
Ja, die Logik habe ich auch nicht verstanden, weil ich werde ja auf kurz oder lang dieses Klopapier sehr nah an meinen Körper führen. Aber ich glaube, es ist...
nicht nur sehr nah.
Es ist trotzdem hygienischer, einfach das nicht auszulegen, sondern sich direkt auf die Klobrille zu setzen.
Okay.
Und dieser Artikel hier sagt zumindest auch, dass man keinerlei... also man muss nichts befürchten.
Okay.
Die Beschaffenheit, die Oberflächenbeschaffenheit von Klobrillen ist wohl so, dass man nicht damit rechnen muss, dass man irgendwie sich ansteckt. Wenn man keine irgendwie offene Hautwunde hat oder sowas, muss man sich da keine Sorgen machen.
Okay.
Dass überhaupt im Klobrillenkontakt irgendwas passiert.
Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Das beruhigt mich.
Dann hier nochmal die Frage. Beim Benutzen von öffentlichen Toiletten, wenn man sich hinsetzen muss, die Klobrille vorher mit Klopapier auslegen.
Nein.
Nein. Ja. Jetzt mittlerweile spare ich mir dann die Arbeit. Obwohl es auch immer irgendwie was Meditatives hat.
Ja, ich finde, öffentliche Toiletten haben nie was Meditatives. Das ist wirklich so weit weg von Meditation, wie nur irgendwas sagen kann. Die schlimmste öffentliche Toilette, auf der ich jemals war, und jetzt kommt kein Dixie-Klo auf dem Festival. Mhm. Das war, ich war hier bei Viktoria Köln, das ist ein Drittliga-Fußballverein, bei einem Spiel. Und die hatten vergessen, die Toiletten aufzuschließen für die Gästefans. Und für die, also die Gästefans im Block haben eine eigene Toilette und die Heimfans. Und die haben die Toilette für die Gästefans vergessen aufzuschließen, herzurichten, was auch immer. Mhm. Jetzt haben sich alle Fans eine Toilette geteilt. Mhm. Und ich kam von Seite der Viktoria Köln-Fans und während ich auf die öffentliche Toilette gehe, um ein großes Geschäft zu verrichten, was nötig war, kommt so ein ganzer Ultras-Block von den gegnerischen Fans rein.
Während du so seine Beine schon stretched und so Aufwärmübungen machst für gleich.
Und dann haben die das, während ich da saß, das Klo zerlegt.
Oh, nee.
Die Kabine neben mir zerlegt und das war wirklich, ich dachte, ich sterbe. Du kannst nicht weglaufen.
Wobei es auch lustig, wenn nach dieser Aktion.
Ich bin überhaupt, was ich jetzt gerade erzähle.
Wenn nach dieser Aktion die Ultras-Fans aus dem Klo kommen und dann einer merkt, ah fuck. Ah shit, ich muss auf Klo.
Der Burrito.
Oh nee, das war ein Eigentor. Naja, egal, weg von diesem, von dem Klo, weg von Geschäfte verrichten. Einen Schritt zurück. Die nächste These dreht sich um Essen. These 3. Es gibt das große Ananas auf Pizza.
Gate.
Problem. Wo ich mittlerweile meine Meinung auch geändert habe. Ich glaube, ich war früher sehr anti-Pizza auf Ananas. Mhm. Bin mittlerweile
bist für Pizza auf Ananas. Du bist jetzt extrem geworden. Du magst so eine Ananas und darauf die Pizza. Also du bist jetzt für Ananas auf Pizza.
Genau, aber ich habe gemerkt, es gibt noch eine weitere Gretchenfrage bei Pizza und Pizzabelag. Die kannte ich gar nicht. Mhm. Was ich manchmal gerne mache, ist nämlich, mir so eine Gemüsepizza zu gönnen. Das heißt, ich gehe zu meinem Lieblingspizzaladen und sage, hallo, ich hätte gern einmal mit Paprika, mit Mais und mit Champignons.
Literally das Wasser im Mund zusammen gerade.
Ja. Und das habe ich, also ich habe eine Pizzeria, zu der ich sehr gerne gehe, zu der ich immer gehe. Und jedes Mal, wenn ich diese Pizza bestellt habe, also so zweimal pro Tag, hieß es, wir haben keinen Mais da. Wir haben keinen Mais da. Ich so, schade, egal. Und so nach 2 Monaten, wo die gemerkt haben, der Typ gibt nicht auf und ich wirklich bestimmt schon 20 Mal diese Pizza bestellt habe, hat mich der Ladenbesitzer zur Seite genommen vor kurzem und meinte zu mir, du, wir haben schon, also wir könnten, wir haben nie Mais da, also wir könnten Mais einkaufen, aber wir weigern uns.
Poppt der dann? Hast du dann Popcorn auf deiner Pizza?
Nein, es ist möglich, es ist physisch möglich.
Ja.
Aber wir machen das hier nicht.
Geil. Wie geil. Mega.
Wir machen das nicht.
Und wenn du noch
hör
mal
bitte
fragst,
auf zu fragen.
Hast du so einen Pferdekopf bei dir zu Hause?
Du kannst, also, wenn du Pizza mit Ananas bestellst, wir beißen die Zähne zusammen, das machen wir dir. aber Pizza mit Mais, da ziehen wir die Grenze. Wir machen dir das nicht.
Das finde ich geil.
Und da habe ich gesagt, okay, respektiere ich. Danke fürs Bescheid sagen. Dann halt nicht mehr. Aber ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist. Pizza auf Mais ist wohl nicht gern gesehen.
Ja. Ich überlege gerade. Ich hab das, glaube ich, einmal gegessen, weil ich stehe auf so amerikanische Pizzen. Und mit amerikanischen Pizzen meine ich Sachen auf Pizzen, die nichts auf Pizzen zu suchen haben. Sowas ja. Wie Barbecue-Soße oder Speckstreifen.
Wo
oder
mindestens einmal im Monat irgendwie Den Haag sich mit einer Klage aus Italien beschäftigen muss, genau. Ob das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist.
Genau. Und das ist, und ich liebe solche Pizzen. Und ich glaube, ich habe mal so eine Barbecue-Pizza gegessen, auf der war Mais drauf. Aber das war auch von irgendeinem Lieferdienst, so wie Domino's oder Caller Pizza ja. Oder so. Also es war nicht die kleine
Das waren die, denen alles egal
Trattoria, ist. Am Eck war das nicht. Aber das wusste ich nicht, dass das die
Vielleicht
das
ist es auch Grenze nur, ist. Vielleicht hat das nichts mit irgendwie dem kulinarischen Hintergrund dieses Menschen zu tun. Vielleicht hat er einfach eine sehr schlechte Erfahrung mit Mais gehabt. Vielleicht hat Mais seine Eltern irgendwie ermordet oder so.
Das kann sein.
Und deswegen, aus persönlichen Gründen.
Ich verstehe auch nicht, ich finde Mais ist ein bisschen overrated. Im Chili ist es ganz geil so, aber auch nur so ein bisschen. Und was ich gar nicht verstehe, ist so beim Grillen, wenn man so einen ganzen Maiskolben auf den Grill schmeißt. Das
finde ich schon sehr lecker.
Findest du gut?
Ja.
Und bist du dann so jemand, der so hasenmäßig das dann so runternagt?
Nein, das ist wie mit meinem Karaoke-Auftritt. Ich stelle es mir oft vor, aber mach's dann doch nicht.
Nie gemacht.
Aber ich finde, das sieht immer sehr lecker aus, wenn man sich das so reinmampft. Und das ist wie Butter. So ein, der Döner der Natur. So ein Mini-Döner von der Form her, den man so abknabbern kann.
Ja.
Also so ein Dönerspieß, meine ich.
Ja, das stimmt. Aber ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, so einzelne Körner runternagen und so irgendwie. Ist irgendwie nicht meins.
Ich find das
cool. Was ist denn jetzt deine These?
Pizza auf Mais. Ja oder nein?
Ach so.
Mais auf Pizza.
Sorry, ja, ja, so rum. Ich habe aufgehört, die zu verbessern.
Ja, es ist das Schlafdefizit. Es tut mir sehr leid.
Warum nicht?
Ja.
Also ich finde, die find Pizza, du kannst alles draufschmeißen.
Finde ich auch.
Finde ich auch. Also,
dann?
Stell die nochmal.
Pizza, Mais auf Jesus. Pizza.
Ja.
Ja. Und das war... Ja oder nein? Sorry, es ist wirklich...
Ich kenne das.
Ja, die Konzentration lässt nach... Also ich bin willig, aber sowohl Geist als auch Körper sagen nein.
Ja.
Aber es gibt noch eine Sache, die muss ich, bevor ich komplett hier im Schlafdefizit versinke...
Du kriegst jetzt gleich noch die Filme präsentiert.
Auf jeden Fall. Aber eine Sache, die ich seit Wochen mit mir rumschleppe und dauernd vergessen habe zu erzählen hier, obwohl es ein Riesending ist für mich... Hm. Ich habe seit mehreren Wochen eine eigene Show auf dem YouTube-Kanal von 1Live und ich habe einfach vergessen, darüber zu reden. Und ich würde es gerne jetzt hier mal jedem Menschen ans Herzen legen, auf YouTube zu gehen. Bei 1Live Tarkan Bakci, bei YouTube Tarkan Bakci 1Live ratlos einzugeben und sich ein paar Folgen anzugucken. Es kam jetzt am Dienstag die finale Folge der Staffel raus. Die Show heißt 1Live ratlos und ist eine Game-Show.
Ja.
Ich dachte, ja, wenn ich schon
Millionär nicht kriege, auch.
Ja, auf jeden Fall. Es ist wie so ein gemütlicher Kneipenabend. Ich habe alle Menschen versammelt, mit denen ich gerne irgendwie zusammen Zeit verbringen würde.
Mhm, danke.
Unter Vorwand dieser Show. Es ist gekommen, Aurel Merz. Mhm. Es ist gekommen, Sandra Sprünken. Es ist gekommen, Jasmina Kuhnke. Und es ist gekommen, Florentin Will. Und wir haben gemeinsam da 5 Folgen bestritten. Es ist eine Rateshow. Und am Ende gibt es einen Preis zu gewinnen, von dem ich auch nicht weiß, was der Preis ist. Niemand weiß, was man gewinnen kann in dieser Show.
Und das sind die Leute, mit denen du am liebsten abhängst, ja? Da war nicht noch einer, der dir noch eingefallen wäre?
Ich habe schon sehr lange überlegt, aber nee, das waren so die Menschen.
Niemand?
Niemand, nö.
Weil da haben ja auch also bestimmt Leute abgesagt.
Ach so, nee, also von Kollegen, also Leute, die in demselben Bereich wie ich arbeiten.
Comedy.
Ja, genau,
Comedy. Also lustige Leute.
Genau, lustige Leute. Mit denen
du gerne zu tun hast.
Genau, auch die ich vielleicht beruflich kennengelernt habe und so.
Und ja. Aber auch so menschlich gern magst.
Ja, genau.
Oder
ja.
Ist Ihnen nicht noch einer eingefallen, der da gewesen wäre?
Ja, Stefan Tietz hatte ich überlegt. Aber ich dachte, Stefan und Florentin zusammen wird ein bisschen viel. Okay. Naja, und das ist das Besondere. Message niemand weiß,
received.
Um welchen Preis da gekämpft wird. Und es wird erst mit der Preisverleihung nach 5 Folgen offenbart. Es könnte alles sein.
Hm?
Ein Gutschein für einen Händedruck, 20.000 Euro in bar.
Eine Pizza mit Mais.
Eine Pizza mit Mais, eine Ente. Das heißt, alle 5 Folgen jetzt online. Checkt das gerne aus und lasst ein paar nette Kommentare da. Die Florentin Will Stan Army hat schon zugeschlagen. Es gibt sehr viele Kommentare von dem Florentin Will Fanclub.
Zu Recht.
Aus dem 50% Fake-Accounts von Florentin Will sind.
Die andere Hälfte bin ich.
Sehr zu Recht feiern. Aber ja, trage ich seit 5 Wochen mit mir rum. Ist es jetzt alles draußen anschaubar? Ich würde mich sehr freuen.
Geil.
Und damit geil. Zu deinen Filmen.
Also wie eingangs erwähnt, Fand ich's lustig, dass gleichzeitig mit dem Film Top Gun ein Film rauskam, der Top Gunner hieß. Da habe ich zufällig im Internet entdeckt und musste dann an den Film denken, den ich als Teenager gesehen habe. Der hieß Con Air. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ist das nicht mit Nicolas Cage?
Genau, das ist der eine Film mit Nicolas Cage. Und wobei man fairerweise sagen muss, dass Nicolas Cage gerade richtig abliefert. Ne? Also der hat ja jetzt eine Zeit lang unfassbar viele Filme gedreht, wo ich so das Gefühl hatte, eigentlich läuft ihm nur die ganze Zeit jemand hinterher mit einer Kamera und dann werden daraus irgendwie 40 Filme geschnitten. Aber der hat jetzt einen Film gemacht, der heißt Pig. Der ist fantastisch. Mhm. Da spielt er so einen Trüffelsucher im Wald in der Nähe von Boston, so einen ehemaligen Koch. Unfassbarer Film. Und jetzt auch irgendwie
Massive Talent.
Genau, den habe ich aber noch nicht gesehen.
Finde ich die Idee fantastisch. Da spielt er sich selbst und es gibt, glaube ich, einen Auftragskiller, der aber ein riesen Fan von ihm ist, der ihn umbringen soll.
Oh, wie geil.
Es ist unglaublich. Nicolas Cage ist auch eine wandelnde Ja-oder-Nein-Frage.
Das stimmt.
Weil da streiten sich die Geister. Ist das ein guter Schauspieler oder nicht? Weil ganz viele Menschen sagen, wenn man sich den anguckt, er spielt total komisch. Hm. Und zu diesen Menschen gehöre ich auch.
Ehrlich?
Macht eigenartige Choices, so. Der manchmal ist er viel zu drüber und er ist irgendwie,
wenn man
so.
Hat er nicht geschlafen heute Nacht.
Ja, irgendwie so wirkt er. Andererseits macht er so konsistent, dass man denkt, ah, das ist einfach sein Ansatz zur Schauspielerei.
Ich finde ihn gut, aber ich habe halt als Kind und Jugendlicher wahnsinnig viele Filme, die mich halt geprägt haben und die ich halt damals mega geil fand, so wie Face Off oder so, geguckt. Und ich finde ihn mega.
Auf jeden Fall. Ich habe mich da jetzt auch mit beschäftigt und denke, ja, du hast recht, vielleicht gibt's mehr zu Schauspielerei als nur diese eine Facette, die man dauernd sieht.
Und bei Con Air, damals ging's halt darum, dass in einem Hochsicherheitsgefängnis von Amerika mit den schlimmsten Verbrechern, Mördern, was auch immer, da muss die komplette, alle Gefangenen müssen verlegt werden. Mhm. Warum auch immer, keine Ahnung, Warmwasser geht nicht.
Ja.
Und müssen von einem Gefängnis ins andere und müssen mit einem Flugzeug verlegt werden und alle Häftlinge kommen in dieses eine Flugzeug und die kapern natürlich dann dieses Flugzeug. Und der Film heißt Con Air.
Ja, und alle Beteiligten so, oh, wer hätte das kommen sehen? Wer
konnte damit rechnen, genau. Und gleichzeitig zu Con Air, das habe ich als fand ich auch lustig als Jugendlicher, kam ein Film raus im Fernsehen.
Der Without
hieß,
Air.
Ja, Con Train.
Oh nein.
Gleiche Geschichte, aber halt im fucking Zug. So, und da musste ich dran denken, als ich Top Gunner gesehen habe und dachte mir, vielleicht gibt's da noch irgendwie so 2, 3 mehr und dann mache ich eine lustige Liste für einen Podcast und dann sind schon wieder 10 Minuten rum.
Aber das bei Contrain,
mein Gedanke.
Bei Contrain ist wirklich die Handlung, dass bei einem Gefängnis die Belegschaft verlegt wird und die werden mit Zügen.
Mit einem Zug
in die Kapern.
Mit dem Contrain.
Nein.
Doch, ist exakt die gleiche Handlung.
Und wo hört das auf? Con Taxi. Mit sehr vielen Großraumtaxen.
Ja, Con U-Boot.
Das wäre wieder geil. Das wäre wieder geil.
Ja. Ja?
Ach, krass.
Con Rikscha.
Okay, wir haben es verstanden.
Wir sind durch. Und dann dachte ich halt, vielleicht gibt es irgendwie so 2, 3 mehr, die ich dann aufzählen kann. Stellt sich raus, es gibt nicht 2, 3 mehr Filme, es gibt eine fucking Industrie, die nur sowas macht. Die warten darauf, dass ein Blockbuster angekündigt wird und drehen dann schneller den Abklatsch.
Aber warum?
Diese Blockbuster, ja, jetzt erzähle ich dir jetzt. Diese Industrie heißt Mockbuster Industry.
Mhm.
Und ich lese mal was vor. Mockbuster haben vor allem im Hollywood eine lange Geschichte. Ein frühes Beispiel ist der 1959 erschienene Film The Monster of Piedras Blancas. Ein Mockbuster des erfolgreichen Films Der Schrecken vom Amazonas, im Original The Creature from the Black Lagoon, mit dem vollständig gleichen Monsterkostüm vom gleichen Kostümdesigner. So, also 59, ein Film rausgekommen, der heißt The Creature from the Black Lagoon.
Ja.
Riesenerfolg, kennt man vielleicht dieses, so ein Monster mit so Schwimmhäuten und so einem ekligen Kopf und so. Und gleichzeitig kam ein Abklatschfilm, also ein Mockbuster raus, der The Monster of Piedras Blancas hieß.
Mhm.
Und das Kostüm von dem Monster war exakt das gleiche. Der Grund war, dass der Designer in den Abschlusscredits des Originalfilms vergessen wurde.
Nein, wie geil.
Ja.
Und er dachte sich, fickt euch.
Aus Rache gründete er seine eigene Produktionsfirma und drehte den Film einfach nochmal. So, das war 1959.
Wie geil, was für ein geiler Typ.
Das finde ich unfassbar. Inzwischen gibt es Studios, die ausschließlich solche Mockbuster-Filme produzieren. Die Mockbuster erscheinen fast immer einen Tag vor dem Start des eigentlichen Originals. Also dann halt meistens am Mittwoch. Und meistens auf DVD oder damals Video. Die Grundidee von diesen Mockbuster war einfach, dass Leute die Filme verwechseln.
Das war wirklich die
Idee? Das war die Grundidee davon, dass Leute die Filme verwechseln. Und ich lese jetzt mal eine Liste mit Titeln vor.
Nein.
Diese Filme gibt es. Ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Es gibt die Plakate dazu.
Okay, aber noch mal ganz kurz. Für mich, es ist eine Industrie, die es immer noch gibt. Das heißt, sie trägt sich. Das heißt, es passiert, es gibt anscheinend eine große Anzahl von Menschen, wo die Tochter oder der Sohn sagt, Papa, ich habe heute einen Filmeabend, meine ganzen Freunde kommen, kannst du uns bitte den Film Saw mitbringen? Und er denkt sich, ja klar, geht in den Laden, kauft eine DVD und versteht nicht, was das Problem ist, warum sein Kind sich darüber beschwert, dass der Film Scene ist, was er wollte.
Ja.
Und das scheint so oft zu passieren, dass es sich lohnt, einen ganzen Film zu drehen. Weißt du, wie teuer es ist, einen Film zu drehen?
Ja, ich hab wirklich wahnsinnig viel. Ich habe 3 Stunden dazu recherchiert. ich habe mir Dokus angeguckt und ich poste das auch alles im Begleitmaterial und so. Gibt es tolle YouTube-Kanäle, die das alles aufzeigen. Und es kostet wohl so ein Mockbuster, ich lese jetzt eine ganz lange Liste vor, so ein Mockbuster zu produzieren, kostet ungefähr $500,000.
Das geht.
Ja. Und die machen Gewinn mit so, oder machten, als die DVD-Industrie und Videoindustrie halt noch floriert hat, machten die damit ungefähr 1 Million Umsatz. Das heißt, die haben 500.000 Gewinn pro Film gemacht. Und es lohnt sich.
Also es klingt jetzt, wenn ich sage 500.000, es geht, aber für einen Film ist das wirklich nicht viel.
Nee, das ist nicht viel Geld.
Und 1 Million ist auch kein Riesengewinn, zumindest mittlerweile nicht mehr.
Aber die machen halt alle 2 Tage einen Film. Und die machen so viele und diese komplette Industrie basierte darauf, dass Leute zu blöd sind, den richtigen Film auszuleihen.
Und heute laufen wahrscheinlich Leute rum, die sagen, ich verstehe den Hype nicht. Der Pote ist doch überhaupt kein geiler Film. Ja,
jetzt pass auf, ich lese jetzt mal Titel vor. Also Top Gunner.
Gut, kannten wir schon.
Ratatoing. Es gibt einen Film, der heißt Ratatoing. Und es geht um eine Ratte, die in Rio de Janeiro ein Restaurant eröffnet.
Ist es auch animiert?
Es ist auch animiert, kann man auf YouTube gucken.
Ratatoing,
kann man auf YouTube gucken. Ich lese mal weiter vor. American Psychos. Battlestar Wars.
Nein.
Transmorphers.
Das Geile bei Battlestar Wars ist, 2 Fliegen mit einer Klatsche. Sowohl die Leute, die Star Wars wollen, als auch die Battlestar Galactica wollen.
Genau, Battlestar Wars. Transmorphers. Transmorphers 2. So. Titanic 2.
Nein.
Doch. Es gibt einen Film, der heißt Titanic 2. Es geht wieder um ein Boot, das halt untergeht. Die haben einfach die Titanic nochmal gebaut. Kein Scheiß.
Wir machen denselben Fehler nochmal. Aber wird in Titanic 2, Titanic 1, gibt's da Referenzen drauf? Also sagen die sowas wie...
Den habe ich nicht gesehen. Da habe ich mir nur das Filmplakat angeguckt. Und es ist einfach ein sehr billig aussehendes Schiff, das in einem Sturm fährt.
Also und Titanic dann, 2. Diesmal weichen wir aber aus, oder?
Ja, da habe ich mir den Plot nicht genau durchgelesen.
Heißt das Schiff, sorry.
Das heißt Titanic 2.
Das heißt Titanic 2. Hat so ein bisschen was von Unsinkbar 2.
Ja, genau. Pirates of Treasure Island. Paranormal Entity. Almighty Thor.
Also das ist einfach...
Einfach Thor und Almighty davor gesetzt.
Das ist billig.
4 noch. Ghost Hunters. Clown. Ist einfach Es.
Ach so, okay.
Das finde ich ganz gut. Rise of the Black Bat.
Was ist das?
Rise of the Dark Knight.
Nein, ist einfach Black Batman. Bat. Ach so. Oh Gott.
2 noch. Metal Man. Ist einfach Iron Man. So, und das letzte. Und das finde ich fantastisch. What's Up? Untertitel Balloon to the Rescue.
Verstehe ich nicht.
Up ist doch dieser Film mit dem,
Haus
wegfliegt. Genau, und aus dem gleichen Grund, weil du nicht genau wusstest, was What's Up ist, der Film heißt original Up, haben wir noch den Untertitel Balloon to the Rescue gemacht.
Okay, alles klar.
Es ist absolut fantastisch. Die Poster, unglaublich. So, aber die Story geht noch weiter. Weil vielleicht fragst du dich jetzt, warum das legal ist. Das alles ist völlig legal. Und die Filme waren tatsächlich profitabel, solange es Videotheken gab. Es gab einfach genug Leute, die in der Videothek den falschen Film ausgeliehen haben. Seit es fast nur noch Streamer gibt, haben Mockbuster einen schweren Stand. Viele Mockbuster wurden nur noch auf YouTube veröffentlicht. Einige der Titel waren sogar die exakt gleichen Titel wie die Originale. Es gab eine Firma, die hieß Good Times und die hat in den 90ern einfach Disney-Zeichentrickfilme 1:1 kopiert. Die Titel waren Aladdin, Die kleine Meerjungfrau, Pocahontas, Die Schöne, das Biest und Pinocchio. Ja. Es waren genau die gleichen Titel, es waren genau die gleichen oder fast die gleichen Poster und es war völlig legal. Und dann hat sich Disney gedacht, so, das kann nicht sein, wir verklagen Good Times, also die Mockbuster-Firma. 1993 hat Disney Good Times verklagt. Good Times hat sich verteidigt mit, das sind einfach Geschichten, die auf bekannten Geschichten beruhen. Die Plakate sahen auch fast gleich aus, aber der Richter hat geurteilt, dass das nicht reicht.
Nein.
Und generell wurde geurteilt, die Idee eines Filmes ist nicht rechtlich geschützt. Jeder kann eine Idee adaptieren. Good Times gewonnen.
Nein.
Good Times durfte einfach 1:1 Pinocchio nacherzählen und selber einen Zeichentrick machen, weil das eine bekannte Geschichte ist. Und es ist kein Film, nach diesem Urteil 1993, ist urheberrechtlich geschützt.
Also das freut mich, dass Disney die Klage verloren hat.
Ja.
Und es freut mich für Good Times irgendwie. Aber es ist auch traurig und ein Spucken ins Gesicht eines jeden Kreativschaffenden.
Ja, also es geht wohl so weit, dass die Grundidee von dem Film ist nicht geschützt. Du musst dann die Dialoge natürlich ein bisschen ändern. Du musst das Setting ändern. Deswegen ist Ratatouille, was in Rio de Janeiro spielt, halt legal.
So. Ja, oder Good Times macht es halt wie die ganzen großen Medienhäuser. Die machen einfach den Film, aber und tun so, als wäre es von ihnen, aber ganz unten klein, so ein Ad Disney und verlinken
nicht
auf
mal
Disney.
Das mussten die. Dann hat Disney vorgeschlagen, dass die auf die DVD- und Videoverpackungen draufkleben müssen, nicht das Original. Nicht mal das mussten die.
Krass.
Also kannst einfach machen. Sobald ein Film aus dem Film eine Serie wird, wie bei Harry Potter zum Beispiel oder der kleine Hobbit, Herr der Ringe und so, darf man es nicht mehr. Da darf man dann die Idee nicht mehr einfach adaptieren. Okay. Aber bis dahin ist es einfach legal. Wie weit geht's? Bei was geht es noch? Können wir einfach gemischtes Hack 2 machen?
Aber also wie gesagt, die großen Medienhäuser machen das mit Tweets dauernd, dass die irgendwie Content für sich generieren, indem die Tweets also einfach abdrucken von anderen und ganz klein unterschreiben, das ist übrigens von. Gemischtes Hack 2 finde ich nicht schlecht. Ich glaube, du hast ja gerade vorgelesen, dass die Good Times Bad Times haben, weil die ganzen Streamingdienste jetzt kommen.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht mehr weit entfernt, bis die sich denken, fuck it.
Wir machen eigenen Streamingdienst.
Wir machen
Netflix.
Genau, oder Netflix.
Ja.
Und dann nur mit diesen Filmen.
Ja, oder N-Ad-Zeichen Flix.
Netflix 2.
Auch nicht schlecht. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich, weil diese ganzen Filme, Ratatouille zum Beispiel oder den Tor, kannst du einfach auf YouTube gucken. Und es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mal da reingeguckt, Ratatouille ist, es ist so unglaublich schlecht animiert. Und ich stelle mir halt das halt so lustig vor, wenn es ist halt so eine Kinderparty, so ein Kindergeburtstag und der Vater hat einen Film ausgeliehen.
Der arme Vater.
Und alle freuen sich auf Ratatouille und dann so, na? Fast.
Ach man, er hat sich so viel Mühe gegeben.
Ja, das finde ich fantastisch. Quellenangaben sind Internet Movie Database und dieses Video.
Seit wann machen wir das denn?
Nee, ich finde das gut. Wer das Video dazu sehen will, wo so ganz viele Filmplakate auch noch gezeigt werden, heißt auf YouTube The Surprisingly Legal World of Rip-Off Blockbuster Movies.
The Surprisingly Legal World. Ja, das finde ich gut. Und vielleicht gibt es bald ein Video von mir, The Surprisingly Legal World of Movies, wo ich diesen Beitrag einfach 1:1 kopiere.
Du musst
schlechter.
Du kannst den Beitrag kopieren, musst ein bisschen schneiden. Nein, ich glaube, du darfst das Original Filmmaterial nicht verwenden.
Ja, scheiße. Ich hoffe, die Menschen finden das richtige 1Live ratlos und nicht das 1Live ahnungslos. Mhm. Wo dann
Stefan Tietze, wo jemand keinen Rat hat.
Ja, genau. Und wo dann auch ein anderes Panel sitze. Ja. Stefan Tietze, und statt dass ich es moderiere, moderierst du es und so.
Das gibt es eine Nachmache von unserem Podcast dann. Oder wir machen.
Ich glaube, wir sind der Schlechtere. Also wir sind die schlechte Nachmache.
Ja, das kann sein. Oder wir machen jetzt so. Die Drinbleibis. Podcast-U-Boot. Broadcast-UFO.
Ja, warum nicht?
Frauengedeck.
Okay, wir haben's.
Ich find's fantastisch.
Ich find's auch fantastisch. Das war jetzt auch mal schön, so einen TED-Talk von dir zu erleben.
Es war irgendwie jetzt sich auch gut angefühlt, so vorbereitet in die Folge zu kommen. Das ist so, wie wenn du die Hausaufgaben hattest.
Ja.
In der Schule. Oder so wusstest du, hoffentlich werde ich aufgerufen, weil ich habe die Inseln im Indischen Ozean alle benannt zu Hause.
Klassische Hausaufgabe.
Mir ist alle nichts Inseln. Eingefallen.
Da merkt man, wer sehr wenig Hausaufgaben gemacht hat früher.
Mir ist nichts eingefallen. Ich hätte auch sagen können, Englisch-Vokabeln gelernt.
Ja, schon eine klassische Hausaufgabe, alle Inseln im Indischen Ozean zu lernen.
In meinem Kopf war eine Situation in der Schule, wo wir irgendwie so, wir mussten wirklich Inseln im Indischen Ozean auswendig lernen in Erdkunde. Und dann haben wir eine Ex geschrieben.
Was?
Eine Ex.
Was ist das?
Eine Stegreifaufgabe, einen unangekündigten Test.
Ach so.
Und mein Banknachbar Benedikt hatte auch die Insel nicht gelernt und hat dann, was wahnsinnig lustig war, in der 9. Klasse die Inseln benannt mit Masturbationi und solche Sachen.
Und war seine Verteidigung, sorry, in meinem Buch stehen die so. Und dann ist das halt nicht das direkte Weltatlas-Buch, ja, genau, sondern das drecke Weltatlas-Buch, wo die Inseln alle so leicht anders Erdenatlas heißen.
Ja, genau. Ja, das war in meinem Kopf, sorry dafür.
Ja, aber fantastisch, wirklich. Ich bin sehr stolz auf dich, Christian.
Dankeschön.
Das gibt ein Smiley in dein gefühlte Faktenhäfchen.
Dankeschön.
Hast du denn auch ein Highlight der Woche vorbereitet?
Ja, ich habe ein Highlight der Woche.
Ich kann alle Inseln im Ozean.
Genau,
im Indischen Ozean auswendig. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich die Formalitäten.
Hau raus.
Liebe Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Wir freuen uns sehr. Egal auf Spotify, egal ob auf iTunes, wo auch immer ihr Podcasts hört. Abonniert uns, lasst uns eine tolle Bewertung da und empfehlt uns weiter.
Ja, das hilft tatsächlich am meisten. Also wenn ihr einfach jemanden zwingt, auch den Podcast, der Mensch muss ihn nicht mal hören, es reicht, wenn der Mensch auf Play drückt. Wir brauchen wir nur einen Stream.
Und abonnieren.
Abonnieren, bitte.
Der Rest ist völlig egal. Nein, wir freuen uns über jeden Menschen, der uns hört. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, geht bei YouTube doch mal auf den 1Live-YouTube-Kanal und schaut euch Ratlos an. Da würde ich mich auch sehr freuen. Du lasst einen netten Kommentar da. Und ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche war eine Direct Message auf Instagram. Und ich bin ja eigentlich nicht so.
Schon wieder sowas.
Ich bin nicht so
nett. Wer hat dir, bei wem hast du dich jetzt beschwert?
Ich habe so in die Richtung.
Echt?
weil ich mich bei meinem Fernsehsignal anbiete.
Ja, weil häufig Direct Messages erwähnt werden.
Es war was anderes. Ich bin ja nicht so ein Name-Dropper, ne?
Nein. Also ich bin ja nicht so ein Typ,
wenn er mit Promis abhängt.
Nein, so. Null.
Bin ja tatsächlich nicht. Aber dieses Mal hat mir ein Promi geschrieben, wo ich wirklich, also da dachte ich mir, jetzt hast du es geschafft. Ich habe ein Foto gepostet von beim Mediapark hier um die Ecke ist, da sind irgendwie die Zahlen, die Hausnummern sind mit so ganz hässlichen Statuen dargestellt. Also so also Skulpturen. Die 1 ist halt so eine große Skulptur von der 1, 2 von der 2.
Aber du Skulptur weißt, im Sinne von einfach große Zahlen oder ein Mensch, der steht wie eine 1?
Nee, es sind nur große Zahlen. Es ist maximal unkreativ und hässlich. Und auf einer von diesen Zahlen steht Free Boris drauf, mit so pinken Edding draufgeschrieben.
Okay.
Und das fand ich lustig, weil also ich verfolge sehr, sehr aktiv in den Boulevardzeitungen und Boulevardmagazinen, wie es Boris Becker im Gefängnis geht, finde ich wahnsinnig interessant. Können wir nochmal eigens drüber reden, auch wie diese ganzen Beiträge aufgebaut sind. Liebe ich. So. Ist irgendwie, macht wahnsinnig Spaß. Und dann fand ich halt Free Boris lustig und habe das gepostet.
Aber stand nur Free Boris.
Nur
keine
Free
Argumentation.
Boris. Nichts.
Einfach nur Free Boris. Ja. Alles klar.
Und dann habe ich eine Direct Message gekriegt von dem Instagram-Account von Boris Blocksberg.
Ich dachte Boris Becker.
Nee, der kann ja nicht. Der ist ja im Gefängnis. Und,
aber wurde da nicht das Gefängnis wegen einer Störung beim Warmwasser, wurde da nicht die Belegschaft mit einem Flugzeug verlegt?
Genau.
Oder einem Zug oder mehreren Großraumtaxen.
Übernimmt dann mit so einem Schläger und so einem Ball übernimmt er die Kontrolle über das Cockpit.
Genau, dachte ich jetzt zumindest. Und deswegen hatte es irgendwie frei und hat Zeit zum Twittern.
Nee, es war der Instagram-Account von Boris Blocksberg. Das
ist ja Boris Blocksberg.
Der Bruder von Bibi Blocksberg.
Bibi hat einen Bruder?
Ja, exakt. Bibi hat einen Bruder.
Und wie steht der ganzen Fremdgeh-Sache?
Und der ist Nachfolge 1 nie wieder aufgetaucht. Und es gibt halt Gerüchte, dass der irgendwo festgehalten wird. Und da gibt es so ein ganzes Fanfiction-Ding dazu.
Ja.
So, und dann, also ich habe dieses Free Boris und dann hat mir der Account von Boris Blocksberg hat mir Herzchenaugen geschickt auf Instagram.
Warte mal.
Das ist ein relativ großer Account, hat irgendwie 50.000
Follower. Aber das ist ein inoffizieller, das ist so ein Ratatouille-Account, der so tut, als wäre er Boris Blocksberg und die Geschichte von Boris weitererzählt.
Nehme ich an, dass es so ist.
So, Hilfe, ich werde gefangen gehalten.
So, dann habe ich geschrieben, wenn du befreit werden musst, blinzle dreimal. Und dann hat er mir ein GIF geschickt, wo man dreimal blinzelt. Und ich musste so viel lachen.
Sorry, diese Boris Blocksberg-Sache ist mir komplett neu und lässt mich gar nicht los.
Ja, also da hat schon ein anderer großer Podcast lang drüber
geredet. Ja, gut. Aber nur, also jetzt auch zum privaten Verständnis, der ist in der ersten Folge aufgetaucht, verschwunden, weil in Wirklichkeit haben die Autoren und Autorinnen einfach vergessen, dass es den gibt.
Ja, oder der hat sie halt nicht so erzählt oder so.
Das kann
oder
sein.
Nach der ersten Folge wurde so eine Peergroup gefragt, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht.
Oder der wurde vergessen und bald kommt halt ein ähnlich klingendes Produkt raus, das halt dieser Darsteller von Boris Blocksberg produziert hat.
Ja, meinst du mit so einem kleinen Zauberjungen?
Ja, genau. Ja. Aber der Account tut so, als wäre er Boris und postet so Sachen wie, hallo, ich werde festgehalten, neben mir hat ein Kind gekotzt und dann wurde einfach nur Kaffee drüber geschüttet und es ist voll unangenehm.
Warte mal, ich weiß gar nicht, was der so genau postet. Moment, ich gucke währenddessen live Boris.
Ist eigentlich auch, jetzt artet es aus in so einem Privatgespräch.
Blocksberg? Ja, ganz anders, als es beim Podcast sein sollte. Der postet Bibi Blocksberg-Memes.
Ach so, okay.
Ja, ja, hat 42.000 Follower und folgt mir nicht, hat aber irgendwie dieses Foto von mir zugespielt gekriegt und hat dann so reagiert und musste ich sehr, sehr lachen.
Und
das war mein Highlight der Woche.
Okay, wenn ich deine sonstigen Direct Messages nicht kennen würde, würde ich verstehen. Aber erzählst nicht alle zwei Wochen, dass die irgendwie Casper und The Zone, der offizielle The Zone-Account und keine Ahnung, Crow da irgendwie in deinen Messages tummeln und über ihre alten Musiktage abkumpelt?
Nee, gar nicht.
Warum hat dich das denn jetzt so geflasht?
Weiß ich nicht, weil ich so lachen musste.
Okay. Dann, lieber Boris, falls du
Crow und Casper und The Zone.
So stell ich mir dein Postfach vor.
Ist ein bisschen so.
Weiß noch damals, oh ja, cool, und hier, da den Opener und übrigens The Zone, ihr schuldet mir noch 6 Euro, weil mein Receiver funktioniert nicht. So stelle ich mir dein Postfach vor. Naja, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Hoffentlich in ausgeschlafenerer Version. Und ich gehe jetzt oder versuche jetzt, mich ein bisschen auszuruhen und runterzukommen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Hören und bis dann. Tschüss. Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.